Deutschlandfunk Interview.
Gewinner, wenn man das überhaupt so nennen will, die gibt es in der Corona-Krise nicht allzu viele. Dafür umso mehr Menschen, die enorm unter der Pandemie zu leiden haben, und zwar nicht nur im medizinischen Sinn. Mit am stärksten betroffen ist die darstellende Kunst. Theater und Schauspielhäuser waren lange geschlossen. Im Sommer durften sie dann wieder öffnen. Doch jetzt ist Herbst, die Infektionszahlen steigen und es entsteht die Frage, ob sie die nächsten Monate noch überleben. Jemand, den dieses Thema stark umtreibt, ist Stefan Bermann. Er ist Dramaturg und Autor und Geschäftsführer des Bundesverbands Freie Darstellende Künste. Ein Verband, der etwa 25.000 Theater- und Tanzschaffende in Deutschland repräsentiert. Guten Morgen, Herr Bermann.
Ja, schönen guten Morgen aus Berlin.
Haben Sie Angst vor den kommenden Monaten?
Ja, die Gefühle sind durchaus sehr gemischt. Es gibt, sagen wir mal, große Befürchtungen, wenn man sieht, wie die Fallzahlen steigen. Auf der anderen Seite hat sich jetzt interessanterweise auch eine Praxis eingespielt, wo die Hygienekonzepte in den Theatern auch für die Innenräume stehen und es wird tatsächlich gespielt. Und es wird auch viel gespielt. Die Angebote, die bestehen, sind meistens ausverkauft. Es gibt natürlich viele Menschen, die tatsächlich besorgt sind und auch alles andere als vorhaben, in ein Theater zu gehen. Aber es gibt auch gleichzeitig einen großen Hunger und auch ein Vertrauen in die Theater. Und das Problem ist allerdings, dass natürlich die Bedingungen sehr spezielle sind und die Kapazitäten der Orte haben sich drastisch verringert. Es gibt weniger Plätze, es gibt eine geringe Auslastung und wir sind weit entfernt vom Normalzustand.
Ja, absolut. Hat das denn dazu geführt, dass eine Großzahl von Theatern oder eine gewisse Zahl von Theatern und die damit zusammenhängenden Menschen, die da arbeiten, dass die jetzt sozusagen nicht mehr da sind?
Es gibt tatsächlich Theater, die es sich nicht leisten können zu spielen. Es gibt aber trotz der ganz widrigen Umstände und trotz all der Entbehrung, die dieser Betrieb unter Sonderbedingungen mit sich bringt, gibt es trotzdem in dieser Szene einen unglaublichen Spielwillen, einen Willen sozusagen, die Angebote anzupassen und einfach die Begegnung mit den Zuschauern auch unter diesen schwierigen Bedingungen aufrechtzuerhalten und auch neue Formen sich auszudenken, die möglich sind, unter diesen Hygienebedingungen.
Dann lassen Sie uns doch genauer drauf schauen. Was für Konzepte, die im Sommer funktioniert haben, haben sich sozusagen für den Herbst und für den Winter bewährt?
Also es gibt eine ganze Vielzahl spannender Möglichkeiten, die die freie Szene nutzt, um auf diese Bedingungen zu reagieren. Es gibt ganz neue Formate, es gibt 1:1 Formate, es gibt Audio-Walks. Das sind Sachen, die kann man auch im Winter machen.
Wie sieht das konkret aus?
Na, das sieht zum Beispiel so aus, dass Menschen mit Kopfhörern ein Parcours ablaufen, dass sozusagen Strecken abgegangen werden. Das hat natürlich alles immer mit Technik und mit Audio zu tun. Es gibt Führungen und es gibt natürlich nach wie vor auch die Situation, dass in Sälen Performances, Theatervorführungen, Tanzaufführungen tatsächlich auch stattfinden, so wie man das auch vorher kannte, nur meistens dann tatsächlich auch mit einem dezimierten Zuschauersaal, einfach sehr viel weniger ZuschauerInnen gucken. Manche Häuser reagieren, indem sie einfach Residenzen ihr Haus öffnen, um dort Künstlerinnen Residenzen zu ermöglichen. Es gibt 1:1 Geschichten, wo einfach sehr viel weniger Zuschauer einfach ganz individuell bespielt werden. Und also ich glaube, dass das Sendungsbewusstsein und den Drang zu spielen, das hat auch durch Corona nicht abgenommen.
Und trotzdem stellt sich dann natürlich die Frage, inwieweit das finanziell rentabel ist, weil ja auch Theater, Schauspielhäuser auf Einnahmen angewiesen sind. Wahrscheinlich werden sie weiter auf finanzielle Hilfe angewiesen sein, oder wie sieht es da aus?
Absolut, Sie haben völlig recht. Das ist die Kehrseite dieses Betriebes. Und wir sehen hier in Deutschland einen absolut großen Flickenteppich. Das heißt, wir haben kommunal und regionsbedingt ganz unterschiedliche Förderstrukturen. Und ganz ehrlich, in den letzten 5, 6 Jahren hat die freie Szene, haben die Förderstrukturen einen großen Sprung gemacht. Das trifft aber nicht für alle Orte zu.
Das heißt, kommt das Geld nicht schnell genug an bei denjenigen, die es beantragen?
Es gibt Strukturen, die funktionieren fantastisch. Ich sag mal, nenne jetzt einfach Beispiele: Hamburg, Berlin. Das sind große Städte, da gibt es ein ausdifferenziertes Fördersystem. Es gibt eine Verwaltung, die die Szene kennt, die weiß, wie gearbeitet wird. Da funktionieren die Strukturen. Da kommt auch bei vielen das, was an Hilfsmaßnahmen entsteht, an. Aber es gibt auch Strukturen, die hinken total hinterher. Und in diesen Strukturen kommt natürlich auch die bestehende Hilfe nicht an. Und ich sag mal, die Künstlerinnen sind natürlich durch diesen Betrieb auch total überfordert, weil es einfach mehr Arbeit bedeutet. Ein Hygienekonzept aufrechtzuerhalten bedeutet auch mehr Personalaufwand. Und zum Teil müssen die Künstlerinnen auch mehrfach spielen, um die gleiche Kapazität zu bedienen. Das ist ein enormer Mehraufwand. Und der verbindet sich natürlich mit einem krassen Lohnverzicht, mit Mehrarbeit. Und das verschärft natürlich die ohnehin eher prekären Zustände deutlich.
Und warum protestieren dann Künstler nicht lautstärker dagegen? Warum gehen sie nicht viel stärker auf die Barrikaden?
Es gibt tatsächliche Forderungen. Allerdings, der Punkt ist, wir haben jetzt gerade die Kulturmilliarde. Die ist ausgereicht worden.
Ein Programm von der Bundesregierung.
Das ist ein Programm von Monika Grütters, der Beauftragten für Kultur und Medien. Das ist ein Bundesprogramm. Da steht 1 Milliarde zur Verfügung für die verschiedenen Sparten. Auch da kommt eine ganze Menge in den darstellenden Künsten an. Gerade vor 1,5 Wochen hat der Fonds Darstellende Künste ein umfangreiches Programm vorgestellt. Aber auch da gilt, das betrifft viele, kriegen da eine Förderung, kriegen Stipendien. Aber es gibt eben auch Leute, die sind strukturell noch nicht so weit, dass sie in dem einen Monat, der jetzt zur Verfügung steht für die Antragstellung, dass sie das schaffen, da einen guten Antrag zu präsentieren, mit dem man sich auch durchsetzt.
Heißt das dann, dass die Kulturszene nicht ausreichend politische Lobby hat?
Ja, wir bemühen uns sehr, sehr stark im Verbund mit vielen anderen, mit der Allianz der Freien Künste, mit dem Kulturrat. Und dass überhaupt diese Milliarde zur Verfügung steht, hat natürlich auch mit einer Lobby zu tun und mit dem, was wir sozusagen in der Pandemie gemacht haben. Aber wir müssen tatsächlich auch sagen, wir haben uns sehr für einen fiktiven Unternehmerinnenlohn eingesetzt im Rahmen der Wirtschaftshilfe. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, die Theater sind ja, ist ja ein Wirtschaftsfaktor. Sie sind Teil des Wirtschaftslebens. Und die vielen Solo-Selbstständigen, das betrifft sehr stark die Künstlerinnen, die freien Künstlerinnen und Künstler, aber auch die anderen Solo-Selbstständigen, die kommen, wenn sie keine Betriebskosten haben, die kommen einfach in den Soforthilfen, in den Hilfsprogrammen des Bundeswirtschaftsministeriums einfach sehr schlecht weg. Und dagegen gibt es auch Proteste. Die ganze Veranstaltungsbranche ist bei Alarmstufe Rot sehr präsent gewesen in Berlin. Da waren tausende Leute auf der Straße und ich glaube, das wird mittlerweile von der Politik auch gehört. Und ich glaube, es gibt auch im Bereich des Wirtschaftsministeriums mittlerweile ein Umdenken, weil gesehen wird, die Mittel fließen auch nicht in dem Maße ab. Die Förderung steht eigentlich zur Verfügung und viele Solo-Selbstständige aus den Künsten, aber auch andere, die diese Hilfe dringend bräuchten, die stehen nach wie vor im Regen.
Und was heißt das jetzt, wenn man auf die Krisenzeit schaut, auf die prekären Bedingungen, auch die Frage, ob man überhaupt aufführen darf oder nicht? Was heißt das für die darstellende Kunst? Gibt es die im Januar, im Februar so in der Form überhaupt noch?
Ja, na klar gibt es die noch. Es gibt ja Hilfen und es ist sozusagen.
Aber reichen die aus?
Die reichen natürlich nicht aus, wenn man auf die lange Schiene guckt. Und Sie haben ja nach Januar gefragt. Und im Januar, Februar, März, vielleicht auch in der Jahresmitte, ist mit dem, was jetzt an Hilfsmaßnahmen ausgereicht worden ist, ist für viele da tatsächlich auch das Arbeiten in irgendeiner Form mit allen Abstrichen und allen sozialen Verschärfungen ist das Arbeiten möglich. Aber wenn wir sozusagen auf die zweite Jahreshälfte gucken und auf das, was dann auch 22 passiert, da ist eine große Sorge, dass viele das nicht überleben. Und das sieht man nicht nur an Insolvenzzahlen. Es gibt auch ein stilles Kultursterben, wo viele einfach den Beruf wechseln oder einfach nicht mehr zur Verfügung stehen. Und wenn das passiert, diese Strukturen, die sind dann irreversibel kaputt und nicht zu ersetzen.
Haben Sie sich persönlich auch eine Art Reserveplan für den größten Notfall, dass Sie Ihren Beruf nicht mehr ausüben könnten, aufgestellt? Eine Art, ein anderer Job, den Sie dann im schlimmsten Fall übernehmen könnten?
Ich bin als Interessenvertreter in einer relativ guten Situation. Und die ist sozusagen wahrscheinlich wesentlich besser als eine Puppen- oder Figurenspielerin, die einfach auch relativ unabhängig von Förderungen normalerweise produziert und die jetzt einfach keine Einnahmen machen kann, weil sie nicht in die Schulen kommt. Das ist ja auch sozusagen ein wichtiges Standbein vieler freier KünstlerInnen, dass die einfach im Bereich kultureller Bildung unterwegs sind, in den Schulen. Und da bin ich in einer guten Situation, aber viele sind in einer so prekären Situation, dass es dann einfach da tatsächlich auch Leute geben wird, die rausfallen.
Und wenn man mal annimmt, eine Frage würde ich Ihnen gerne noch stellen, wenn man annimmt, dass die Pandemie in halbwegs absehbarer Zeit vorbei ist, also sozusagen bevor das Kulturleben stirbt, glauben Sie dann, dass die Menschen dann trotzdem wieder ins Theater gehen oder hat man sich bis dahin an Netflix gewöhnt?
Also ich glaube, es gibt ja keine Frage von entweder oder. Die Leute sollen Netflix gucken und gucken Netflix und kommen ja trotzdem ins Theater. Und wir sehen ja jetzt gerade den Hunger. Also ich habe vor unserem Interview auch gerade noch mal 4, 5 Theater durchgerufen. Die haben momentan alle ausverkaufte Vorstellungen. Und es gibt diesen Hunger. Es gibt sozusagen nach der ganzen Netflix-Orgie des Lockdowns und der großen Vorsicht, gibt es jetzt tatsächlich auch den Willen und den Hunger, wieder Theater zu gucken oder Tanz zu sehen oder die Performance mitzumachen. Also ich bin da völlig optimistisch, dass sich das Bedürfnis der Menschen nach Kulturproduktion nicht verringert. Im Gegenteil, die Krise produziert natürlich auch neue Fragen und Kunst.
Auch mehr Kreativität?
Auch mehr Kreativität. Ich kann jetzt für die freie Szene, die ist ja sowieso ein großer Innovationsmotor und versucht sozusagen ständig neue Formate auch zu entwickeln. Und das passiert natürlich auch in der Krise. Und ich glaube, dass die Leute das auch zu schätzen wissen als Begleiter der Krise. Viele Programme sind ja nicht einfach nur Abänderung des Repertoires, sondern da entstehen tatsächlich auch neue Sachen, die diese Situation auch reflektieren. Und darin besteht ja auch die Kraft. Netflix, wenn da eine Serie produziert wird, die können nicht so schnell reagieren. Im Theater oder in der Performance kann ich bestimmte Sachen auch unmittelbar begleiten. Und das hat natürlich einen Vorteil, den ich woanders nicht finde.
Stefan Beermann war das, Dramaturg, Autor und Geschäftsführer des Bundesverbands Freie Darstellende Künste. Herr Beermann, vielen Dank für das Interview heute Morgen bei uns.
Ja, vielen Dank. Tschüss.